Hallo und herzlich willkommen hier im Ozeankind Podcast. Ich bin Marina und ich freue mich sehr, dass du wieder mit am Start bist. Du hast den Titel gelesen und drauf getippt und bist hier gelandet. Der Erhalt unseres Planeten geht uns alle etwas an. Ich habe Katharina Reuter zu Gast, Dr. Katharina Reuter. Sie ist mehrfach ausgezeichnete Agrarökonomin und als Geschäftsführerin des Bundesverbands Nachhaltige Wirtschaft e.V. engagiert sie sich für verantwortungsbewusste Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft. Seit über 15 Jahren ist sie Geschäftsführerin renommierter Nachhaltigkeitsorganisationen und ist ja die absolute Expertin in meinen Augen für dieses ganze Thema nachhaltige Wirtschaft und wie kann das Ganze funktionieren. Zudem ist sie auch noch Mitbegründerin von Entrepreneurs for Future. Ich war auch etwas nervös, sie mit meinen Fragen löchern zu dürfen, aber ich habe mich sehr gefreut auf diese Folge, auf den Austausch. Ich habe wieder eine ganze Menge für mich mitnehmen können. Wir sprechen über das sehr spannende Thema, wie ich finde, inwiefern Unternehmen Umweltschutz oder generell die Veränderung zu mehr Klimaschutz und Umweltschutz als Belastung empfinden oder wie sie dem Ganzen generell gegenüberstehen oder ob das eher so ein mediengetriebenes Thema ist, dass die Wirtschaft ja gar keinen Bock hat auf Klimaschutz. Das ist nur so ein Thema, was wir besprochen haben. Dann generell über die Rolle des Lobbyismus in Deutschland, was es denn braucht wirklich, um die Wirtschaft nachhaltiger zu gestalten. Und wir hatten so den ein oder anderen Lachmoment über den ein oder anderen Politiker. Und im Outro erzähle ich dir dann nochmal ein bisschen was, warum der Podcast aktuell nur einmal im Monat rauskommt, anstatt wie gewohnt zweimal. Also wenn du das wissen möchtest, dann bleib auf jeden Fall auch bis zum Outro dran. Jetzt wünsche ich dir jetzt erstmal ganz viel Spaß mit dieser Folge und Katharina Reuter. Ja, heute spreche ich mit einer Expertin über das Thema nachhaltiges Wirtschaften und wie wir denn wirklich alle zusammen eine lebenswerte Zukunft schaffen. Und ja, es geht um den Erhalt unseres Planeten und da sind wirklich wir alle gebraucht und wir werden da gebraucht. Und deswegen freue ich mich darüber, mit Katharina Reuter zu sprechen. Schön, dass du da bist und stell dich doch gerne mal vor. Wer bist du und was machst du und welche Rolle hast du dafür inne, dass wir jetzt genau darüber sprechen?
Ja, ich bin Geschäftsführerin vom Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft und wir adressieren tatsächlich eben einen Riesenhebel, den wir bei der Transformation haben, nämlich den, dass sich die Wirtschaft umstellen muss und umsteuern muss. Und im Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft sind seit 31 Jahren Unternehmen organisiert, die eben fest daran glauben, dass Ökologie, Soziales und die Wirtschaftlichkeit, dass das zusammengeht. Und es macht wahnsinnig Spaß. Es ist mein Traumjob und wir vertreten eben bundesweit mehr als 650 Mitgliedsunternehmen, haben unsere Geschäftsstelle in Berlin. Und vielleicht noch zu meinem Hintergrund. Ich habe Agrarwissenschaften studiert und war dann eben lange auch in der NGO-Welt unterwegs. Und ja, jetzt bin ich seit 2014 Geschäftsführerin vom Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft.
Und setzt genau da an drückst die großen Hebel, dass da mit allen möglichen Partnern und Partnerinnen da was vorangeht. Finde ich mega spannend und auch wir haben das in den letzten Jahren gelernt oder ich von meiner persönlichen Sichtweise, dass es natürlich schön ist und auch wichtig ist, dass jeder selbst guckt und ein gewisses Umweltbewusstsein an den Tag legt und überhaupt versteht, warum, weshalb wichtig, Dinge wichtig sind, auch bei sich selber was zu ändern. Aber dass wirklich die großen Hebel die Politik und vor allem die Wirtschaft auch hat und die Industrie und dass wir die brauchen, um da irgendwie voranzukommen. Und deswegen, mega spannend, jetzt mehr darüber zu lernen, welche Art von Unternehmen da in dem Verband mit drin sind und wo da so die Herausforderungen auch liegen, weil ich glaube, es ist wahrscheinlich auch nicht einfach in der aktuellen Lage, da irgendwas voranzubringen, weil die Politik ja eben nicht so mitmacht, wie sie vielleicht sollte, so nach meinem laienhaften Verständnis. Aber um da jetzt mal nochmal weiter vorne anzufangen, war denn so ein gewisses Umweltbewusstsein in deiner Familie, in deiner Kindheit, was dich geprägt hat und was dir irgendwie so die Laufbahn so ein bisschen gezeigt hat, so für das, was du heute machst oder was du in den letzten Jahren, Jahrzehnten machen durftest?
Also weniger Umweltengagement stand im Vordergrund, aber ich bin in einem politischen Haushalt aufgewachsen und habe mich dann beispielsweise, als ich 15 war, für eine Gedenkstättenfahrt nach Auschwitz angemeldet. Das hat mich sehr geprägt, beziehungsweise das war, glaube ich, der auslösende Punkt, warum ich dann danach beschlossen habe, okay, ich möchte mich eben auch selbst einbringen in die Gesellschaft und dann eben Teil der Jugendumweltbewegung wurde und meine Eltern aber eher zu Hause schon auch genervt habe dann mit so Themen wie, können wir nicht bitte unsere Milch in Glasflaschen kaufen und wieso fährt mein Vater eigentlich, ne, der war Musiker, Berufsmusiker und hat Horn gespielt, wieso schleppt der eigentlich sein Horn nicht in, ne, mit Bus und BVG und mehrmals umsteigen ins Konzerthaus zu den Proben, sondern warum fährt er mit dem Auto? Also ich glaube, da war ich schon auch eher anstrengend dann mit meinen Fragen, aber habe natürlich einfach auch Verbündete und Mitstreiterinnen gefunden. Und dann haben wir eben unter anderem die Jugendorganisation der Grünen Partei gegründet, die gab es vorher noch gar nicht. Und deswegen waren das total, total spannende, aktive Zeiten und ja, das war eine tolle Zeit.
Hört sich auf jeden Fall sehr spannend an, dass man da so auch die Welt schon mitgestaltet hat, mit ne, auf der Straße irgendwie wirklich sich vor was einsetzen. Und da ist vielleicht die Frage, die ich ja auch auf meinem Zettel habe, jetzt ganz gut und ganz passend. Fridays for Future, wenn du ja selber früher auch und wahrscheinlich heute immer noch auch auf Demonstrationen gehst,
ja, heute nehme ich dann wiederum meine Kinder mit. Cool. Genau.
Welchen Einfluss hatte denn in deinen Augen Fridays for Future auf die heutige Debatte im Rahmen des Klimaschutzes? Und wie wichtig ist es auch für deine Kinder da wirklich, von, dass du sagst, okay, ihr geht jetzt Freitag nicht zur Schule, sondern ihr könnt auf jeden Fall damit hingehen?
Ja, ich glaube, man muss diesen Einfluss, den Fridays for Future hatte, wirklich ganz, ganz hoch einschätzen, weil beispielsweise viele Unternehmenslenkerinnen und Lenker, die ich kennengelernt habe jetzt in den letzten Jahren und Monaten, sich darauf beziehen mit ihrem Engagement und sagen, da hat es Klick gemacht, da habe ich sozusagen dann auch angefangen, mein eigenes Unternehmen umzustellen und deswegen ist das eine super, super wichtige Bewegung, weil wir eben einfach sehen müssen, dieses grundsätzliche Problem, ne, dass wir heute Politiken machen für unsere Kinder und Kindeskinder und die aber gar nicht mitbestimmen dürfen. Also ich finde das extrem krass, wenn man sich ja auch immer die demografische Verteilung bei Wahlen anschaut, ne? Wieso dürfen eigentlich, darf diese überalterte Gesellschaft darüber abstimmen mit einem viel höheren Grad an Einfluss über das, was eben unsere Kinder und Kindeskinder betrifft. Deswegen wäre ich auch total dafür, dass man eben auch bei Bundestagswahlen ab 16 schon wählen darf, weil das einfach voll der wichtige Punkt ist.
Ja, sehe ich auch so. Und deine Kinder haben da auch Bock drauf mitzugehen? Sind die da voll Feuer und Flamme? Oder wie steht es da so um deren Demonstrationslust?
Ja, wir waren bei den ganzen ersten, also Demonstrationen immer, immer dabei. Aber es ist natürlich schon auch, und das sehe ich insgesamt als Schwierigkeit für die Bewegung Fridays for Future, du kannst das nicht unendlich machen. Also du kannst nicht jedes Mal wieder sozusagen damit mobilisieren, dass du sagst so, und jetzt machen wir den weltweiten Klimastreik. Wenn das sozusagen in einem Abstand von 6 Monaten kommt, das haben wir ja auch gemerkt bei dem Engagement der Unternehmerinnen und Unternehmer. Die haben bei den ersten großen Klimastreiks, sie haben ihre Betriebe zugemacht, die haben ihre Belegschaften mobilisiert und. Bloß, das geht irgendwie nicht jedes halbe Jahr. Deswegen ist so diese Frage, was können eben auch neue Aktionsformen sein? Wo und wie kann man sich einbringen? Sind, glaube ich, ganz, ganz wichtig für die Weiterentwicklung jetzt dann auch der Bewegung.
Müsste denn, also die Frage ist wahrscheinlich eh rhetorisch und könnte ich mir selbst beantworten, was müsste denn von der Politik endlich jetzt mal passieren auf diese, als Antwort auf diese ganzen Klimastreiks? Weil gefühlt, Menschen gehen seit Jahren jetzt auf die Straße, regelmäßig, jede Woche und werden immer lauter, genauso wie die ganzen Wissenschaftlerinnen. Und die tun trotzdem noch nichts. Es wäre doch mal angebracht, dass sie endlich mal eine Antwort geben, oder? Dass vielleicht gar nicht mehr gestreikt werden muss. Die Unternehmen warten doch bestimmt auch, oder? Dass da mal jetzt irgendwelche bestimmten Vorgaben passieren.
Absolut. Das ist sowieso meine große Frage, ne? Wie kann das eigentlich sein, dass wir seit 50 Jahren wissen, was zu tun ist und wie dramatisch auch die Entwicklung eben sein werden? Wie kann das sein, dass wir uns jedes Jahr eben anschauen, wie der Earth Overshoot Day, ne, nach vorne rückt? Früher war er im Oktober, jetzt war er gerade gestern. Das heißt, an der Stelle ist doch, das ist das einfach fatal, dieses, es ist ja kein wirkliches Nichtstun. Es ist schon ein Stück weit dieses Gefangensein durch die Beharrungskräfte der fossilen Industrie, der Industrieverbände, die einfach an der Stelle ganz, ganz viel Besitzstandswahrung immer noch einfordern für die Wirtschaft der Vergangenheit. Und dann die Kraft und der Mut eben fehlt, auch wirklich Schritte zu gehen, die wehtun. Und ich glaube, wir sehen das jetzt an dieser Diskussion beispielsweise um Wärmepumpe, aber auch um Mobilität, dass wir jetzt an diesen Punkt kommen, wo es eben nicht mehr reicht, dass man sein Handtuch im Hotel wieder auf den Haken hängt und dafür einen Baum gepflanzt wird. Also sozusagen, wir kommen jetzt in die Phase, wo eben wirklich auch Klimaschutzmaßnahmen in unser persönliches Leben eingreifen werden. Und das ist ja auch völlig folgerichtig und gut so, weil der Beschluss vom Bundesverfassungsgericht bezieht sich ja vor allen Dingen eben auch auf diese Einschränkung von einem Handlungsspielraum für die nächsten Generationen. Und das dürfen wir einfach nicht zulassen. Da ist sozusagen diese Frage, ob wir jetzt 120 oder 130 auf der Autobahn fahren dürfen, das ist sozusagen eine mini-kleine Diskussion darüber, wenn wir uns ausmalen, zu welchen Einschränkungen die Erderhitzung für unsere Kinder und Kindeskinder führen wird.
Aber würde es dann nicht helfen? Also klar, jeder einzelne Schritt hilft und wir brauchen vor allem jetzt ganz schnell große Hebel, damit sich da das Rad irgendwie noch ein bisschen schneller dreht in die richtige Richtung. Aber wieso tun wir uns dann so schwer, also gerade wir in Deutschland, mit so vermeintlichen Kleinigkeiten, was ja wahrscheinlich, wie jetzt Tempolimit, was du gerade angesprochen hast. Ne? Warum sind wir die einzigen in Europa, rundum ist Tempolimit? Wieso ist das so? Also ich frage mich, ist es dann wirklich, oder vielleicht ist es auch die Antwort, aber da bist du die Expertin, da kann ich von dir ganz viel lernen, ist so ein Riesenthema einfach der Lobbyismus in Deutschland, dass der viel zu stark ist?
Ja, also auf jeden Fall die Autoindustrie an der Stelle eine sehr, sehr große Lobbykraft. Wir wissen das ja auch, dass schon Angela Merkel sozusagen in die Feder diktiert wurde, was sie in Brüssel, wenn es um höhere Grenzwerte ging für beim CO2-Ausstoß von Autos, dass sie das 1:1 übernommen hat von der Automobilindustrie. Natürlich ist das ein Riesenproblem. Und ich glaube schon auch, dass wir da einfach als Nation wie so eine kleine Macke haben beim Thema Auto. Also, weil es ja nicht nur dieses Thema Tempolimit ist, sondern eben auch, wieso müssen die Autos eigentlich immer größer und schwerer werden. Man mag sich das, finde ich, überhaupt gar nicht mehr vorstellen, wie schrecklich ja auch die Unfälle aussehen, die mit den SUVs passieren. Wir haben jetzt die ersten schlimmen Beispiele, aber kann man sich ja vorstellen, dass eben auch Kinder überhaupt nicht mehr gesehen werden von diesen Riesenautos. Und deswegen, das finde ich schon schade, natürlich auch, wenn man jetzt auf die vielen, vielen verlorenen Jahre schaut. Es standen auch immer Verkehrsminister an der Hausleitungsspitze, die eben vor allen Dingen eine Politik fürs Auto gemacht haben und an der Stelle ja vor allen Dingen eben für Verbrennungsmotoren. Und ich glaube tatsächlich, dass wir da als Deutsche eine Macke haben und dass das, ich weiß auch nicht, was hilft. Also weil wenn diese Europakarte nicht hilft, dass man sieht, wir sind die Einzigen, ja, die das noch nicht machen und auch die ganzen Erfahrungsberichte, wenn du Leute fragst, die aus dem Urlaub kommen und mit dem Auto gefahren sind, die finden das ja auch viel entspannter in den anderen Ländern. Warum dann bei uns gerast werden muss, mir erschließt sich das einfach überhaupt gar nicht.
Und vor allem, wir wohnen ja selber jetzt gar nicht mehr in Deutschland seit 2-3 Jahren. Man kann ja gar nicht schnell fahren auf den Autobahnen, oder? Es ist doch überall eine Baustelle. Also du kommst doch wahrscheinlich eh nicht schneller. Also das, was ich so jetzt von unseren Freunden höre, du kannst ja eh nicht schneller als 120, 130 fahren. Vielleicht mal für 5 bis 10 Minuten oder so. Also es ist ja, funktioniert ja selbst.
Ich glaube schon, dass es natürlich immer noch die Strecken gibt und die Tageszeiten, wo das irgendwie möglich ist. Aber es entstehen ja eben auch ganz, ganz viele gefährliche Situationen und wo ich immer denke, ja, wenn ihr es nicht fürs Klima vereinbaren wollt und machen wollt, dann macht es doch wenigstens für die Menschenleben. Weil auch die Studienergebnisse sind ja völlig klar, dass wir damit eben auch Menschenleben schützen würden. Aber wie gesagt, da brauchen wir irgendwie mal eine nationale Therapie für dieses Thema. Das ist rational, ist das auf jeden Fall nicht zu packen. Ja. Ist es nicht.
Ja, bei so vielen. Themen tatsächlich. Sind wir Deutschen da irgendwie, wir tun uns schwer, andere Innovationen von unseren Nachbarn, egal in welchen anderen Bereichen, die da ein bisschen weiter sind, wo es funktioniert, sei es jetzt Bildung, Krankensystem, Digitalisierung oder irgendwas, einfach von den skandinavischen Ländern mal was abzugucken, wenn es funktioniert. Also das ist ja auch das, was ich seit Jahren nicht verstehe. Warum? Es gibt doch die Lösung. Wir müssen das Rad nicht neu erfinden, damit wir, oh ja, Made in Germany draufschreiben können oder so. Das ist so die Frage. Aber dann ist wahrscheinlich auch die nächste Frage ganz gut mit diesem, vielleicht musst du einmal nochmal eine davor anfangen, weil das könnte ich mir jetzt auch noch nicht beantworten und vielleicht viele, die zuhören, auch nicht. Was macht denn der Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft eigentlich genau, bevor ich jetzt die andere Frage stelle?
Okay, ja. Wir haben drei große Arbeitsbereiche. Das erste ist politische Lobbyarbeit. Wir machen Lobby in gut. Und zwar nicht, damit es einem einzelnen Unternehmen von uns gut geht, sondern tatsächlich für den Umwelt- und Klimaschutz. Also das ist bei uns auch in der Satzung festgelegt. Wir sind ein gemeinnütziger Verein und das ist unser einer großer Bereich der Arbeit. Der zweite ist, dass wir eben nachhaltige Unternehmen vernetzen, für den Austausch sorgen, die untereinander eben natürlich sich auch gute Lösungen abgucken. Also da passiert ganz viel in diesem starken Netzwerk. Und das dritte ist die operative Arbeit in Projekten. Also wir haben beispielsweise viele Projekte im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung. Deswegen ja auch der Link zur Kampagne vom Forschungsministerium, weil wir eben einfach an der Stelle da schon seit mehr als 10 Jahren ganz tolle Projekte an dieser Schnittstelle Schule und nachhaltige Wirtschaft machen und beispielsweise eins unserer Projekte, die Umweltprofis von morgen, auch heute in Baden-Württemberg Teil der Nachhaltigkeitsstrategie des Bundeslandes sind. Cool. Also wo man einfach sieht, da wird so ganz praxisnah und schulbegleitend eben die Möglichkeit gegeben, dass Schülerinnen und Schüler da wirklich tief eintauchen. So, und das sind unsere drei großen Arbeitsbereiche. Und das, über was wir ja bisher eben auch gesprochen haben, dieser starke Lobby-Einfluss ist natürlich auch für uns in dem Sinne ein Riesenproblem, weil diese... Ich nenne es ja gern diese fossile Industrie der Vergangenheit, dieses System, das hat einfach so viel mehr Geld, so viel mehr auch personelle Power, dass das natürlich einfach schwierig ist, wenn man sagt, ey, übrigens, wir sind hier im Namen der planetaren Grenzen und im Namen der Menschenrechte unterwegs und wir wollen hier mal Rahmenbedingungen haben, damit alle Unternehmen sich auch an diese Regeln halten müssen.
Ja. Jetzt kommt die Verbindung, wenn jetzt alle hier zuhören, okay, worauf will Marina hinaus, dass Deutschland braucht in vielen Themen so eine Therapie, dass wir so eine Macke haben und mit dem Lobbyismus. Ich frage mich, in der heutigen Zeit, und ihr habt wahrscheinlich immer mehr Zulauf, ich hoffe es, also noch mehr immer Regenzulauf von Unternehmen, die euch beitreten und sagen, okay, wir möchten in die andere Richtung wirklich Werte schaffen und nicht mehr reiner Kapitalismus und Ausbeutung. Wir möchten mitwirken von der Welt von morgen. Ob dann auch wirklich die Unternehmen Umweltschutz und Veränderung irgendwie als Belastung empfinden? Oder stehen die da eher offen gegenüber und würden am liebsten von sich heraus viel, viel mehr machen, werden aber gebremst von den äußeren Bedingungen? Das ist so die Frage, die ich mir jetzt stelle, wo sich der Kreis hoffentlich schließt beim Zuhören, dass da ein roter Faden noch dahinter ist.
Ja, der rote Faden ist vielleicht auf jeden Fall, dass ja bei uns die Unternehmen Mitglied werden können, die Nachhaltigkeit schon im Kerngeschäft verankert haben. Also wo eben genau dieses, es ist eine unternehmerische Verantwortung, aus intrinsischer Motivation wollen wir das voranbringen. Es muss uns niemand dafür einen roten Teppich ausrollen. So, wir machen das, weil wir eben einfach auch daran glauben. Und das war jetzt über die letzten Jahrzehnte eine ganz wichtige Bewegung. Und wir sehen eben auch, dass die vielleicht früher als Ökospinner ausgelacht wurden, jetzt die ganz wichtigen Role Models für die Transformation sind, die jetzt ansteht. Und ich beobachte übrigens aber auch in der ganzen übrigen Wirtschaft einen ganz starken Transformationswillen. Und da gibt es aber tatsächlich so diesen einen Punkt, für Unternehmen ist immer Planungssicherheit am wichtigsten. Und deswegen sind eben auch so Geschichten, wenn wir sagen, wir brauchen einen höheren CO2-Preis, dass man das so in Etappen macht und die sich darauf einstellen können und wissen, CO2 wird teurer, fossile Energien werden teurer, super, dann setze ich jetzt mal auf erneuerbare Energien, dann setze ich mal auf Energieeffizienz. Also so einen Pfad musst du erkennen können als Unternehmerin und Unternehmer. Und da ist das natürlich pures Gift, wenn die Regierung sowas macht, wie jetzt für dieses Jahr, den Anstieg vom CO2-Preis, der geplant war, quasi so eine kleine Stufe, auszusetzen und zu sagen, oh, jetzt sind hier gerade multiple Krisen, wir setzen das aus. Weil was kommt bei den Unternehmen an? Dass Klimaschutz am Ende doch nicht so wichtig ist. Und das ist sozusagen schlecht für die Planungssicherheit und deswegen unsere ganz wichtige Forderung an der Stelle. Können wir bitte bei diesem geplanten Anstieg bleiben? Können wir dafür sorgen, dass Umwelt- und soziale Effekte eben auch wirklich eingepreist werden, damit es sich dann auch für alle lohnt, mitzumachen?
Das ist wirklich so ein Nachhaltigkeit, auch wenn der Begriff ja irgendwie fast schon ausgelutscht ist, auch wenn er wirklich mega wichtig ist, dass es immer noch so ein Chancenthema ist, ne, für Unternehmen, eben diese soziale und ökologische Verantwortung wirklich in den Mittelpunkt zu stellen und das auch langfristig auch in der Zukunft auch so zu lassen. Ich frage mich ja auch, aus Sicht der Konsumentenbrille, es ist doch eigentlich nur noch das, womit du hoffentlich in 20, 30 oder 50 Jahren nur noch dein Geld verdienen solltest und dass die Käufer, Käuferinnen das gar nicht anders mehr wollen, oder? Also ich hoffe, dass es so eine Welt wird.
Ja, und sozusagen die Konsumentinnen und Konsumenten sind eine interessante Kraft an der Stelle, aber ich glaube an der Stelle und hoffe, dass die sind bisher noch so ein Stück weit unsichtbar, aber ich hoffe, dass das jetzt eben auch immer mehr ins Bewusstsein rückt, nämlich die ganze Finanzwirtschaft und Versicherungswelt.
Inwiefern?
Weil natürlich, völlig zu Recht sagen beispielsweise eben die Versicherungen, eine 3,5 Grad Welt ist aufgrund dieser enormen Klimaschadenskosten, die dann anfallen, nicht mehr versicherbar. Mhm. Und in der Logik schauen die sich jetzt Risiken von Projekten, die sie versichern sollen, Risiken von Unternehmen eben ganz genau an. Und wenn die Unternehmen nicht nachweisen können, dass sie eben das auch auf dem Schirm haben und beispielsweise einen eigenen Pfad zur Dekarbonisierung und so weiter aufmachen können, dann bekommen sie eben auch keine Versicherung mehr. Und genauso werden sie eben auch keine oder nur noch sehr teure Kredite bei den Banken bekommen. Ne, wenn du irgendwie in 5 Jahren einen Kredit für eine Massentierhaltung Schweine auf Vollspaltenboden haben willst, wird dir keine Bank mehr einen Kredit geben, weil das wiederum für die Bank zum Risiko wird. Und ich glaube, sozusagen diese beiden Hebel, Finanz- und Versicherungswelt, werden da noch viel stärker zum Tragen kommen. Und vielleicht nochmal zu dem Punkt, den wir gerade besprochen hatten, wie sehr sehen Unternehmen das eigentlich als Chance? Es nervt mich kolossal, wenn eben das immer noch als so ein Belastungsthema gerade eben auch von Kammern oder klassischen Industrieverbänden aufgemacht wird, weil es ist ja eben genau kein Belastungsthema, sondern wenn wir uns jetzt proaktiv damit beschäftigen, wie kriege ich eine Klimabilanzierung hin, die Dekarbonisierungsstrategie, wie mache ich eigentlich meinen Nachhaltigkeitsbericht, dann sind das alles total wichtige Punkte für ein modernes Business. Das wird einfach künftig dazugehören und deswegen ist das eben überhaupt gar kein Belastungsthema, sondern notwendige Ergänzung für die Unternehmen, die bisher dachten, ein finanzieller Jahresbericht reicht. Denn künftig wird das nicht mehr reichen. Du wirst dann nachweisen müssen, wie eigentlich eben auch sich die ökologischen und sozialen Nachhaltigkeitsleistungen entwickelt haben. Und das ist ja auch genau richtig so.
Ja, da müssen wir alle hin. Aber dann ist es doch eigentlich noch absurder, dass sich so viele Stellen dagegen wehren und immer noch dagegen kämpfen und es noch weiter hinauszögern, weil es doch am Ende eh darauf hinausläuft.
Ja, es ist auch, ne, also gerade bei diesem Thema Wärmepumpen konnte man ja auch sehen, welche unglückliche Rolle dann in so einem durchaus komplexen Themenfeld die Boulevardmedien spielen, ne? Wo ich wirklich immer auch an die Verantwortung der Medien appellieren möchte. Wie kann es denn sein, dass ihr im Jahr 2023 Wirtschaft immer noch so eindimensional darstellt? Wieso kommt in der Tagesschau neben dem BDI nicht auch der BNW zu Wort, wenn es darum geht, aktuelle Gesetzesvorhaben zu kommentieren. Weil bei uns würden sich ja genau die Unternehmen zu Wort melden, die eben eine progressive Strategie verfolgen, die eine Zukunftsorientierung drin haben und die nicht an irgendwas Altem festhalten wollen. Und deswegen hast du so ein Puzzle aus total unglücklichen Faktoren. Und wenn die dann eben zusammenkommen, dann wird aus so einer ganz notwendigen Sache, die wir angehen müssen, nämlich die Wärmewende. Und du hast die nordischen Länder ja schon angesprochen. Das ist da gar keine Frage mit Wärmepumpe. Die sind da auch schon viel, viel weiter als wir. Dann wird aus so einer notwendigen Sache eben was, wo du das Gefühl hast, Robert Habeck geht als nächstes, ne, kommt bei dir in den Keller und reißt irgendwie eine alte Gasleitung. Also was für ein Irrsinn. Was für ein Quatsch, der da verzapft wird, ne? Ja. Auch eben von den Boulevardmedien. Also das finde ich schon echt schwierig.
Und dann das, also wir haben es ja nur am Rande mitbekommen, aber dass das dann so rüberkommt, weil es in irgendwelchen Medien steht, ich kaufe jetzt noch neue Ölheizung, ja, oder was.
Eben.
Und dann denke ich mir auch so, ja, aber ernsthaft, Leute, ist das eure Logik dann, dass du jetzt erst recht noch eine neue kaufst oder was?
Also, ja.
Warum?
Und an der Stelle brauchen wir eben wieder diese verlässlichen Preissignale. Alle müssen wissen, Energie wird nie wieder so billig, fossile Energie, nie wieder. Ne? Und darf sie auch gar nicht sein, sondern ja, aber da können wir nur hoffen. Wir brauchen eben diese Instrumente, dass wir am Ende auch sagen können, lass das mal den Markt regeln. Und dafür müssen wir aber eben Kosten einpreisen. Und deswegen muss beispielsweise eben auch der CO2-Preis wie geplant weiter ansteigen dürfen.
Ja, Wahnsinn. Viele große Baustellen. Und ich glaube, du in deiner Position und alle, die da in eurem Verband drin sind, die hoffen ja da sehr, dass es planbar bleibt und auch über eine Legislaturperiode hinaus und nicht, dass sich nach 4 Jahren dann wieder alles umdreht oder umkrempelt und wieder zurückgeht. Also es würde mich als Unternehmerin wahrscheinlich auch wahnsinnig machen. Du hattest eben schon mal das angesprochen, ich würde jetzt nochmal auf das Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung gerne drauf eingehen und die Kampagne, wo du mit dabei bist als Testimonial und Micha und ich als Ozeankind auch so ein kleiner Teil davon sein dürfen. Bildung ist ja der Schlüssel für eine nachhaltige Entwicklung in unseren Augen und deinen Augen ja auch. Ich mache jetzt mal ein Fragezeichen dran. Warum ist denn Bildung der Schlüssel für eine nachhaltige Entwicklung und wieso muss man denn unbedingt hier anfangen und nicht später irgendwann?
Ja, na, weil du aus unseren ganzen Diskussionen, ne, die oder dem Gespräch, was wir bisher geführt haben, könntest du ja immer schon auch ableiten. Du brauchst eben das Know-how bei den Menschen. Du musst eine Sensibilität dafür haben. Was sind denn noch für Faktoren eben wichtig, außer auf den Profit eines Unternehmens zu schauen? Und wie können wir da ganzheitlich drauf gucken? Und deswegen kommen wir in ganz vielen Diskussionen, wenn es uns eigentlich darum ging, ja, was müssen wir in der Politik verändern, kommen wir ganz am Ende immer auf die Bildung. Weil das ist der Anfang von allem. Und hätten wir sozusagen mehr Wertschätzung beispielsweise für Lebensmittel schon in den Schulen, würden wir den Kindern beibringen, wo Lebensmittel herkommen, was für ein fragiles System der Boden ist, dass wir eben keine Pestizide, ne, verwenden dürfen, was Bodenverdichtung, also nur mal an so einem Mini-Beispiel gezeigt, dann hätten wir natürlich auch später in den lebensmittelherstellenden Unternehmen, in den Handelsunternehmen, in der Verwaltung der Politik von so einem Landwirtschaftsministerium. Du hättest eben einfach Menschen, die ein ganz anderes Verständnis davon haben. Deswegen müssen diese Themen in die Bildung, müssen in die Kitas, in die Grundschulen, aber natürlich auch in die Ausbildungsordnung. Wenn du dir anguckst, wo das Thema nachhaltiges Wirtschaften einfach heute in den Ausbildungsordnungen steht, das ist eben einfach sowas von am Anfang und gar nicht mehr zeitgemäß, da kann man nur den Kopf schütteln. Und deswegen müssen ganz, ganz viele beispielsweise dann Biobetriebe oder auch bioherstellende Unternehmen müssen dann das nochmal eben selbst nachschärfen und diese Besonderheiten, die du bei einer nachhaltigen Produktion hast, eben auf eigene Kosten nochmal selber beibringen. Ne?
Und das können wahrscheinlich viele gar nicht wirklich stemmen, oder? Dann das nochmal selber, vielleicht weil es gar nicht da ist. Intern.
Und es macht es so schwierig, natürlich dann auch an der Stelle die Menschen zu finden, die unsere Wirtschaft verändern, wenn das eben schon in der Ausbildung nicht vorkommt. Also und bis hin zu, was wird eben eigentlich heute immer noch in der klassischen BWL gelehrt? Na, wieso schaffen wir es nicht, klarzumachen, dass dieses Flussdiagramm von Kapitalströmen und so weiter, dass das alles nicht funktioniert, ohne den einen großen runden Kreis drumherum, der nämlich unsere Mutter Erde ist und weshalb wir verdammt nochmal diese planetaren Grenzen respektieren müssen. Das kommt ja in der BWL nicht vor.
Krass, okay, das überrascht mich. Also ich bin ja 36, ich habe nie studiert, also ich weiß auch nicht, wie das damals war, aber dass es heute wirklich nicht Teil des Studiums ist.
Es gibt total tolle, fortschrittliche, ne, volkswirtschaftliche Studiengänge. Es gibt bestimmt auch eben tolle betriebswirtschaftliche Studiengänge, die das eben schon aufgreifen. Mhm. Aber sozusagen Standard ist es nicht, sondern es ist dann immer ein besonderes Profil und wir spucken sozusagen noch ganz, ganz viel Studierende aus, die denken, naja, da fließt ein Kapitalstrom und ein Produktstrom und dann kommen, so, und am Ende, ne, dass wir aber eben in zirkuläre Geschäftsmodellen denken müssen, dass wir eben natürlich auch Verantwortung in den Lieferketten nicht abgeben können und. Das wird eben nicht thematisiert.
Ja, aber wie, das ist eine sehr große Frage und die können wir jetzt nicht in der Kürze beantworten, nehme ich an, aber wie schaffen wir denn das? Was wären denn notwendige Schritte, damit das Bildungssystem an sich das aufnimmt schon von der Kita und dann weiterführen, dass wir eben die nachfolgende Generation, dass die dann schon damit in die Position, wo sie dann am Ende hin können und die Hebel umlegen können, die sie hoffentlich dann nicht mehr umlegen müssen, weil wir das vielleicht dann schon getan haben. Was muss denn jetzt eigentlich in dem Bereich dann getan werden aus deiner Sicht, damit sich da was ändert, Stück für Stück?
Also ich glaube, man kann auch da wieder in andere Länder schauen, wie Curricula einfach eben auch modernisiert und angepasst werden, wie das flexibilisiert wird. Ich meine, an den staatlichen Schulen ist das schon auch, finde ich, ganz grundsätzlich ein Problem, was und wie wir den Kindern eigentlich Dinge beibringen. Ne? Dieses einmal auswendig lernen für den Test und dann ist es wieder weg. Also da muss man ja auch grundsätzlich, finde ich, ran. Und aber zu den inhaltlichen Themen, die wir jetzt besprochen haben, da gibt es natürlich auch in anderen Ländern schon Beispiele, wo man mal gucken kann, funktioniert das? Italien hat beispielsweise Klimaschutz, Nachhaltigkeit eben als Fach eingeführt. Wir haben in Baden-Württemberg gibt's ja das jetzt eben als Schulfach Wirtschaft, die dann das auch eben oft schaffen, da Nachhaltigkeit, nachhaltiges Wirtschaften sozusagen zumindest ein bisschen mit reinzunehmen. Und dann zeigen natürlich, also das kann man auf den ganzen Plattformen zu den Bildungsprojekten für nachhaltige Entwicklung ja auch sehen, gibt's ganz, ganz viele tolle Best Practices, wo man eigentlich schon, wo du haufenweise Unterrichtsmaterialien findest, auch Materialien für Ausbildung. Wir haben beispielsweise ein Projekt im Bereich berufliche Bildung für nachhaltige Entwicklung, das heißt Netzwerk Grüne Arbeitswelt. Und auf dem Portal ist eben auch ein ganz breiter Erfahrungsschatz. Was gibt's eigentlich alles schon an grüner Berufsorientierung? Damit eben man auch von diesem Bild wegkommt, was Arbeitsämter gerne noch aufmachen, dass ein grüner Beruf irgendwie Landwirt oder Förster ist oder Gärtner. Aber dass natürlich heute die nachhaltige Arbeitswelt schon viel breiter, viel diverser ist. Und das ja auch genau das ist, was die Fachkräfte von morgen suchen. Also dieses Thema Job mit Sinn hat ja riesig Konjunktur und ist für viele Unternehmen auch natürlich nochmal so einer dieser Punkte, die auf der Chancenliste stehen, dass sie eben auch wissen, wenn sie sich nachhaltig ausrichten, stehen sie eben auch besser da beim Thema Mitarbeitendenbindung, aber auch Gewinnung von Fach- und Nachwuchskräften.
Ja, mega spannend. Und ich glaube aber auch, dass ja wahrscheinlich die Jugendlichen, die jetzt einen Schulabschluss haben und dann sich ein Studium aussuchen oder dann halt den Arbeitgeber, dass die ja, also denke ich mal, von einer ganz anderen Seite, das schon viel mehr Wissen jetzt schon mitbringen und sich dann wahrscheinlich wundern, wenn das Unternehmen gar nicht so, vielleicht kommen sie dann noch im Ecke, nee, bei uns gibt es nur ein Faxgerät oder so. Ne, das sind ja dann auch so viele verschiedene Welten, die dann aufeinander klaffen und wo sie dann denken, nee, sorry, aber für euch möchte ich eigentlich nicht arbeiten. Und dass man dann...
Auf jeden Fall auch so diese Frage, wieso gibt es hier nur einen Dienstwagen, wieso gibt es hier kein Jobrad?
Ja. Wahnsinn. Ja, es ist mega spannend und ich hoffe, dass sich da in den nächsten, ja, sagen ja immer alle bis 2030, ich weiß aber nicht. Was ist denn in deinen Augen bis 2030?
Das ist schon übermorgen, ne? Ich finde, das muss man sich echt klar machen, das ist übermorgen.
Ja, deswegen 2030. Ja. Also, was ist wirklich realistisch bis 2030 irgendwie von deiner Perspektive mit deinem ganzen Wissen? Was kann im Idealfall bis 2030 tatsächlich umgesetzt werden, wenn wirklich alles in einer idealen Welt funktionieren würde, rein aus der politischen Brille gesehen?
Ja. Friedrich Merz hat ja gerade gesagt, er glaubt das übrigens nicht, dass wegen der Klimakrise die Welt untergeht. Und wenn man sich mal dann in 10 Jahren irgendwie auf den Weg machen würde, dann läuft das. Und ich bin da diametral anderer Meinung, weil sozusagen wir können uns das gar nicht leisten, da jetzt noch 10 Jahre weiterzumachen wie bisher. Und meine ganz große Hoffnung, also ich habe auf jeden Fall auch immer mehr pessimistische Tage in diesen Zeiten, weil es eben einfach alles viel zu langsam ist und wir nicht schnell genug sind. Aber das, was einem dann Mut machen kann, ist natürlich zum einen diesen Transformationswillen zu sehen bei den Unternehmen, die es wirklich eben auch aus eigenem Antrieb voranbringen, die ja nicht stehen bleiben und immer sagen, okay, jetzt bin ich irgendwie hier und das ist super, aber wie kann ich denn eigentlich noch besser werden? Mir reicht nicht irgendwie hier klimaneutral, sondern ich will eigentlich klimapositiv. Wie kann ich da irgendwie noch einen positiven Abdruck hinterlassen, einen Handabdruck und so weiter? Das gibt mir Mut und auch ein Stück weit dieses, wir werden noch Entwicklungen und Technologien sehen, die wir jetzt eben uns noch nicht vorstellen können und die dann hoffentlich eben Probleme in schnellerer Zeit lösen können. Ich habe gerade gestern darüber gesprochen mit einer, welche Schwierigkeiten ja dieses ganze Thema Carsharing in ländlichen Regionen mit sich bringt, weil beispielsweise das da dann eben gar kein Carsharing gibt. Und wenn man aber eben das eigene Auto ja auch nur so selten braucht, wir wissen das ja, ne? 23 von 24 Stunden steht ein Auto rum. Das ist unfassbar. Und diese Idee zu sagen, okay, du musst dein eigenes Auto freischalten können für die Benutzung von anderen. Wenn das jemand anderes in der Zeit dann verwendet, verdienst du Geld. Und alle Unfälle sind eben, die in der Zeit beispielsweise passieren, sind dann über den Autohersteller abgesichert. Da gibt es ja eben schon Überlegungen und Modelle. Und dann bringst du eben auch das ganze Sharing in die ländlichen Regionen. Also ich glaube und hoffe einfach, dass da dann wirklich auch Thema autonomes Fahren, mehr ÖPNV, wieder Busse in Regionen, die schon längst vom Busverkehr eben abgeschnitten wurden, da wieder einen Bus einrichten zu können, da kommt hoffentlich dann einfach noch was. Und ansonsten, an den pessimistischen Tagen bin ich aber auch immer mehr davon überzeugt, dass es eben noch größere Katastrophen brauchen wird, bis wir zum Umsteuern wirklich bereit sind. Und ich finde, das sieht man an so einer Aussage von Friedrich Merz. Ich meine, wie kann er sich erdreisten zu sagen, er findet, hat nicht das Gefühl, dass die Welt untergeht, wo sozusagen Menschen ihr Leben und Hab und Gut beispielsweise im Ahrtal bei dieser Hochwasserkatastrophe verloren haben, wo im globalen Süden täglich Menschen sozusagen aufgrund der Erderhitzung heute schon sterben, weil Nahrungsgrundlagen verschwunden sind und. Also deswegen, ich glaube, wir werden da einfach auch noch, weil wir nicht klug genug sind, weil wir dann auch alle zusammen an der Stelle nicht schnell genug antizipieren können, welche dramatische Auswirkungen es noch haben wird, dass wir da auch ein Stück weit hingezwungen werden müssen.
Und das ist ja auch so traurig, dass denken Micha und ich uns dann auch immer, weil diese Tage haben wir auch natürlich, die hat natürlich, ich würde mal sagen, fast jeder Mensch, der sich mit dem Thema beschäftigt und wirklich klar sieht, nicht so wie Friedrich Merz, der dann denkt, okay, er weiß es besser als die vielen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die das seit Jahren anders sehen. Das ist unfassbar, also krass. Zum ersten Mal, hier habe ich jetzt wirklich von dir jetzt zum ersten Mal gehört, dass er jetzt wieder sowas rausgehauen hat. Völlig perplex. Aber dass es eben so krass ist, dass wir Menschen in der Gesamtheit tatsächlich es immer erst richtig beschissen kommen lassen müssen, bis wir dann aufwecken und, okay, wir müssen jetzt noch was machen. Und dann merken, ach scheiße, hätten wir mal vorgestern angefangen oder so. Ich finde es so schade, dass der Mensch da noch nicht weiter ist. So in der Entwicklung, also in der Masse natürlich. Es sind natürlich viele, die da schon ganz, ganz weit vorne sind, aber die dann daran irgendwie doch verzweifeln manchmal und denken, was ist denn los mit den anderen? Wollt ihr weiter schlafen oder was ist los? Also ist schon ja, aber wie beenden wir denn jetzt die Folge mit etwas Positivem?
Ich wollte gerade sagen, wir müssen auf jeden Fall noch die Kurve kriegen. Ja.
Vielleicht machen wir zum Abschluss die Entrepreneurs for Future. Da bist du ja, glaube ich, auch mit drin und ganz, also wenn ich das jetzt richtig recherchiert habe und ganz viele Visionäre und Visionärinnen, die wirklich daran glauben und vor allem auch tun und handeln und trotzdem sich nicht von den äußeren Umständen irgendwie runterziehen lassen. Wenn jetzt hier Menschen zuhören, die vielleicht auch daran teilhaben wollen oder ganz viele junge Menschen hören unseren Podcast, ja, dass sie sich eher daran orientieren und sagen, okay, ich möchte in diese Unternehmen und da einen Teil mitmachen. Wie kann man denn Teil davon werden, egal ob man jetzt selbst was gründen möchte oder, ja, genau, was braucht man denn? Genau, wir machen das mal in zwei Abschlussfragen. Was braucht man denn für Eigenschaften, um genau da mitzuwirken, wenn man da wirklich Bock drauf hat? Und was machen wir die zweite Frage? Wenn ich jetzt schon Unternehmerin bin, Unternehmer, wie einfach melde ich mich bei Entrepreneurs for Future und dann mache ich mit oder wie läuft das?
Ja, Entrepreneurs for Future war ja eine ganz wichtige Bewegung, um die Fridays for Future in der Entstehung zu unterstützen und eben auch dieses Argument, was ja immer dann, ne, so die Geschichte der Medien war, ja, die jungen Leute und die Wissenschaftler, ja, die wollen jetzt irgendwie mehr Klimaschutz, aber die Wirtschaft will das nicht. Die Wirtschaft kann das nicht. Und da war einfach Entrepreneurs for Future eben auch über beispielsweise so einen relativ engeren Kreis vom Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft hinaus, gemeinsam mit anderen Verbänden eben zu zeigen, halt, stopp mal, es gibt total viele Unternehmen, die eben an der Stelle sagen, bitte Politik, macht mehr verbindliche Regeln für Klimaschutz. Und deswegen sind die Entrepreneurs for Future aus der Unterzeichnung von so einer Erklärung damals entstanden, wo eben einfach auch aufgezeigt wurde, okay, was müsste sich jetzt eben politisch ändern? Und natürlich sind erschreckend viele dieser Forderungen von 2019 noch aktuell. Und weil aber schon auch klar ist, dass es ganz, ganz viele Initiativen gibt, denen man sich anschließen kann, auch aus der Wirtschaft raus mit dem Fokus Klimaschutz, aber natürlich eben auch vielleicht mit dem Fokus Social Entrepreneurship oder mit dem Fokus biologische Lebensmittelwirtschaft, haben wir gesagt, wir gründen keinen neuen Verein, sondern wenn es jetzt wirklich um ein langfristiges Engagement gibt und man sich mit anderen längerfristig zusammentun möchte, dann wird man eben Mitglied in den unterschiedlichen Gruppierungen, weil ich glaube, das ist natürlich auch was wir anerkennen müssen. Die dunkle Seite der Macht ist deshalb auch so erfolgreich, weil sie sich immer wieder auch schafft, zusammenzuschließen. Und ich beobachte es sozusagen in unserer grünen NGO-Welt eben eher so, dass dann immer die Tendenz besteht, sich zu wenig zusammenzutun. Also deswegen ist das auf jeden Fall was mich auch umtreibt und wo wir tatsächlich dieses Jahr so ein erstes Mal zeigen können, was die transformativen Wirtschaftsverbände auch zusammen auf die Beine stellen. Da wollen wir im Dezember einen Sustainable Economy Summit in Berlin organisieren, wo eben wirklich so mal dieser Transformationswillen der Wirtschaft direkt an die Politik eben übergeben wird. Und von daher bei Entrepreneurs for Future ist heute eben vor allen Dingen so, natürlich kann man sich dafür den Newsletter anmelden, dann wird man zu den Klimastreiks eingeladen, ne? Da sind wir auch jedes Mal eben mit dabei und mobilisieren für eine Beteiligung. Und wenn es dann darum geht, wo kann ich mich engagieren, dann eben in den einzelnen Verbänden.
Sehr gut, ich packe das alles in die Shownotes. Ja, Katharina, ich habe sehr, sehr viel lernen dürfen und vor allem dieser neue Punkt, was du gesagt hast mit Versicherung und Finanzen, dass das auch ein ganz wichtiger Punkt ist in der Zukunft, ob Unternehmen mit ihrem Businessmodell überhaupt zustande kommen, nenne ich es jetzt mal, oder auch nicht, dass man da schon umdenken muss, abgesehen von den ganzen ethischen oder irgendwelchen anderen Hintergründen, ob man gewisse Businessmodelle überhaupt noch eine Zukunft haben sollten oder auch nicht. Deswegen danke an dieser Stelle und danke für deine Zeit und alles Gute weiterhin. Und ich bin sehr gespannt, was da bis 2030 tatsächlich umgesetzt wird mit Hilfe der deutschen Regierung oder ob wir tatsächlich das Land oder gewisse Leute wie Herrn Merz in eine Therapie schicken müssen. Mal gucken. Ja, danke schön.
Ja, danke auch und vor allen Dingen auch für euer Projekt. Weiterhin alles Gute und ich freue mich, wenn sich unsere Wege wieder kreuzen.
Danke, das würde mich auch sehr freuen. Ich hoffe, du hast an der einen oder anderen Stelle schmunzeln können oder es ist dir ein Lichtlein aufgegangen. Du hattest so einen Aha-Effekt wie ich, dass man wieder was Neues dazugelernt hat, was man vorher nicht gehört hat, nicht gewusst hat. Und es zeigt mir bei jeder Folge, bei jedem Gast, den ich habe, immer wieder, wie wenig ich doch selber weiß von dieser Welt und wie happy es mich macht, dass ich irgendwie mit den ganzen schlauen Menschen, mit den Experten, Expertinnen auf dem jeweiligen Gebiet dazulernen kann und in die eigene Welt, also in die Welt von den Personen eintauchen darf. Ich hoffe einfach sehr, dass es dir genauso geht, wenn du unsere Folgen anhörst, dass die eine oder andere Wissenslücke geschlossen wird, dass du denkst so, wow, über dieses Thema habe ich noch nie was gehört oder noch nicht so richtig oder diese oder eine, neue Business-Idee, neues Produkt, die Welt ein bisschen besser machen kann oder einfach die inspirierenden Persönlichkeiten, die wir hier schon im Podcast haben und hatten, dass die dir genauso viel geben wie mir. Ja, damit komme ich auch gleich zur Überleitung. Nein, bevor ich was zum Podcast erzähle, warum wir nur noch eine Folge rausbringen anstatt zwei, alle Shownotes findest du, wie immer, verlinkt unter dieser Folge. Guck doch da mal rein, wie zum Beispiel die Aussage von Friedrich Merz. Da habe ich dir den Text der ein oder anderen Zeitung, des ein oder anderen Webseitenportals mit verlinkt und natürlich auch die Webseite vom Bundesverband der nachhaltigen Wirtschaft. Die findest du natürlich da auch. Und alle Profile von Katharina Reuter, wenn du dich mit ihr vernetzen möchtest. Ja, das war's für diese Folge. Wenn dich der Rest nicht interessiert, kannst du jetzt hier auf jeden Fall mit gutem Gewissen abschalten. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Und wenn du wissen möchtest, warum, weshalb, deswegen Podcast nur noch einmal statt zweimal im Monat, dann bleib kurz noch dran. Ich laber dir da jetzt auch keinen Knopf ans Ohr. Es ist einfach so, dass Micha und ich seit 7 Monaten Eltern sind von Zwillingen. Und es ist schon verdammt viel Arbeit tatsächlich. Und es ist ja so, dass ich die Interviews alleine führe und meistens tagsüber. Es ist in den letzten Monaten tatsächlich nicht mehr möglich gewesen, eine Stunde ruhig und ohne Geschrei im Hintergrund eine Podcast-Folge aufzunehmen. Vielleicht hast du das in der einen oder anderen Folge gehört. Und deswegen habe ich mich zum einen entschlossen, jetzt erstmal kürzer zu treten und jetzt erstmal eine Folge im Monat rauszugeben, so wie es halt machbar ist und möglich ist. Weil es ist schon ein ganz schöner Spagat für Micha und mich als Vollzeiteltern und Vollzeit Selbstständige. Ne? Wir haben hier Ozeankind als Vorstand, als Gründer und haben auch noch selbst Freelancer-Kunden, für die wir arbeiten, denn irgendwie muss ja auch die Miete bezahlt werden. Und das ist der Grund, weshalb wir den Podcast jetzt erstmal ein bisschen zurückfahren werden und erstmal wahrscheinlich in die Sommerpause gehen werden. Genau, das ist jetzt erstmal so am Rande die Erklärung, warum du nur noch eine Folge bekommst statt zwei. Aber ich werde dazu auch nochmal eine extra Solo-Folge aufnehmen, weil das kann ich ja auch abends machen, wenn die Jungs schlafen. Und dann erzähle ich dir einfach mal, was so gerade auch bei uns, bei Ozeankind e.V. abgeht, quasi im Vorstandsbüro, mit welchen Herausforderungen wir zu kämpfen haben und wie es generell mit unseren Projekten gerade läuft, was wir gerade so machen, treiben und hinter den Kulissen für Ozeankind, für euch. Ja, genau, das ist jetzt, glaube ich, schon genug Spoiler. Die nächste Folge, die du hier hören wirst, wird wahrscheinlich die letzte Folge vor der Sommerpause sein und eine Real Talk-Folge, wo ich dich mal mitnehme in unser nicht vorhandenes Vorstandsbüro. Also du sitzt dann quasi mit mir im Wohnzimmer am Tisch und ich lasse dich mal ein bisschen teilhaben, wie es gerade so abgeht hinter den Kulissen von Ozeankind. Also ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist und ich freue mich sehr, dass du uns die Treue hältst. Und wenn du die ein oder andere Folge von den über 70 Folgen, die bereits veröffentlicht sind, toll findest, wenn du sie gut findest, dann hinterlass uns doch gerne eine Rezension, eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, bei Spotify oder bei irgendeiner anderen beliebigen Podcast-Plattform und teile gerne die ein oder andere Folge mit Menschen, denen du denkst, die sollten sich das doch mal anhören. Und jetzt kriege ich schon wieder einen Knoten in der Zunge, deswegen höre ich auf zu reden. Ich freue mich aufs nächste Mal. Mach's gut. Und bis bald.